Вы слушаете радио Айда.
Oder Radio Ойда. Eine Sendung von Radio Эх auf Deutsch. Эх Ойда auf Deutsch. Jeden dritten und vierten Donnerstag im Monat. И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. In unserer heutigen Sendung geht es fragile Widerstand, Solidarität und Care im autoritären Belarus nach 2020. Eine Veranstaltung mit gleichem Namen wurde von Amica Freiburg im November organisiert. Ольга Шпарага, белорусская философин в эксиле, erzählte von verschiedenen Formen des fragilis Widerstands, ein Termin von der polnischen feministischen Philosophin Eva Majewska. Nach der Niederschlagung der Massenproteste im Jahr 2020 ist es zur wichtigsten Widerstandsstrategie in Belarus geworden. Eine der wichtigsten Einstellungen, die vor allem von Feministinnen, darunter auch Olga Sparaga, vertreten wird, ist die fürsorgliche Beziehung sowohl für die gesamte belarussische Gesellschaft als auch für die Demokratie. In ihrem Vortrag sprach sie über diese Auffassung und Praktiken des fragilen Widerstands der Belarusinnen im Land. Auch weibliche politische Gefangene praktizieren seit 2020 fragilen Widerstand in Gefängnissen und Strafkolonien. Olga Sparaga zitierte viele Interviews mit Frauen, die politische Gefangene waren oder sind. Die hört er in dieser Sendung. Ein paar Wörter über Olga Sparaga. Geboren 1974 in Minsk, ist sie heute Gastwissenschaftlerin am Institut für Philosophie der Fernuniversität in Hagen. Ihr Buch »Das Gesicht der Revolution ist weiblich, der Fall Belarus« erschien 2021 auf Deutsch bei Surkampf. Während der Massenproteste in Belarus im August 2020 hat Olga Sparaga die Femme-Gruppe rund um die belarussische Oppositionspolitikerin und Präsidentkandidatin Svetlana Tichanowskaja mitgegründet. Als Mitgliederin der feministischen Gruppe wurde sie im Oktober 2020 inhaftiert. Um einen drohenden Strafprozess zu entgehen, floh sie nach Vilnius. Dieser Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe von Amica Zivilgesellschaft unter Druck und feministische Gegenstrategien weltweit.
Wir haben im Moment mindestens 1352 politische Gefangene. Dabei haben wir schon 2182 ehemalige politische Gefangene. Obwohl man sagt, in Belarus, es gibt keine ehemalige politische Gefangene, weil die Menschen weiterverfolgt werden. Deswegen verlassen auch viele das Land. Und es geht heute um 100.000 Fälle der Repressionen, wenn man über die Durchsuchungen, kurz- und langfristige Inhaftierungen, Verhöre und so weiter geht. So, und es gibt verschiedene Ausrechnungen, zum Beispiel prozentuale Anteil politischer Gefangenen in Belarus, und Sie können sehen, dass dieser Anteil sehr groß ist, größer als in anderen Ländern. Auch die erhebliche Zahl politisch motivierten Entlassungen in ganz Belarus sowie die Schwierigkeiten dieser und anderen Belarusen aus denselben politischen Gründen Arbeit zu finden. Zwei weitere Komponenten sind die Vertreibung von Personen, die dem belarussischen Regime illegal gegenüberstehen, darunter auch solche, die ihre Haftstrafen als politische Gefangene bereits verbüßt haben, sowie die Verfolgung von Belarusern außerhalb des Landes, beispielsweise durch Abwesenheitsurteile. Ein weiterer wichtiger Faktor ist schließlich der Hass auf die Gegner des Regimes, der von Propagandistinnen im Fernsehen und im Internet geschürt wird. Es gibt die Interviews vor allem mit ehemaligen politischen Gefangenen, aber ab und zu auch zuerst gab es auch Berichte aus den Gefängnissen und Strafkolonien, und man kann schon Vorstellungen machen davon, was die Menschen innerhalb von Gefängnissen und innerhalb von Belarus entwickeln. Aber das sind die kleinen Gesten. Man versteht, dass man auf die Straße nicht geht und jetzt irgendwie Alle öffentlichen Räume, so unabhängige Räume, sind geschlossen, NGOs auch. Was die Menschen entwickeln, das ist irgendwie zu Hause kleinere Veranstaltungen. Und ich denke, dass Eva Majewska zum Beispiel mit ihrem Begriff Resistance, fragiler Widerstand, uns hilft, das zu beschreiben. Und sie meint mit diesem Begriff, dass es um die politische Handlungsfähigkeit geht, die keine heroische, patriarchale und außergewöhnliche Formen des Handelns voraussetzt, sondern diese kleineren Gesten bedeutet. In der Weise, dass diese Mobilisierung wenig oder gar keine Koordination und Planung voraussetzt. Sie nutzt implizite Verständnisse und informelle Netzwerke. Diese Zeichen einander zu geben, diese kleineren Geste, beschreibt Olga Kwaskowska auch. Sie sagt, dass es gab die ganze Zeit symbolische Geste, auch die Worte und kurzen Botschaften, mit welchen wir einander gezeigt haben, dass wir nach den Ressourcen, nach neuen Ideen, wie man in dieser Situation nicht gebrochen wird, sucht. Der rote Lippenstift ist natürlich, wurde nicht von Belarusen ausgedacht. Im Jahr 2017 wurde das Buch mit 23 Frauenaussagen aus verschiedenen Ländern herausgegeben, in Deutschland herausgegeben, wo die Frauen auch erzählen, wie sie in Gefängnissen und in Strafkolonien den Lippenstift benutzen. Und eine von Geschichten ist von Tschetschenien, Sara Mortuzalieva, die 8 Jahre im Gefängnis verbracht hat, und sie beschreibt die Wichtigkeit, warum, was bedeutet der rote Lippenstift und dieses Streben, gut aussehen und eigene Weiblichkeit zu rekonstruieren unter diesen Bedingungen. Sie meint, es ging um eine Routine, man braucht diese Routine, die man zu Hause hat, tägliche Routine. Es ging mir in erster Linie darum, mich selbst wieder respektieren, wieder mögen zu können. All dies half mir psychologisch sehr. Ich führte einen ständigen inneren Dialog und sagte mir, dass ich trotz der grauenhaften Bedingungen eine Frau bleiben muss. Es war mein Protest gegen die grauenhafte und brutale Realität. Und neben diesen, das sind sozusagen individuelle Strategien, sie haben Bezug aufeinander, aber eher als Zeichen, einander zu zeigen, wie wir in dieser Situation überstehen. Aber es gibt auch in den Gefängnissen und Strafkolonien kollektive Strategien, und es geht um die Hilfe füreinander auf verschiedenen Ebenen, psychologische Hilfe, juridische Hilfe. Und noch eine politische Gefangene sagt, dass diese Hilfe füreinander, das bezeichnet diese fürsorgliche Solidarität. Alisa meinte, ganz am Anfang sagte einer der Mitglieder, dass wir hier nur an uns selbst denken sollten, weil das Gefängnis so organisiert sei. Auch damit lag er falsch. Je mehr man sich auch an andere kümmert, desto besser geht es einem dabei selbst. Das heißt, die Frauen entwickeln nicht nur diese kleineren Geste, um sich selbst zu unterstützen und einander zu zeigen, wie man in dieser Situation nicht gebrochen wird, sondern orientieren sich auf diese Hilfe füreinander, und diese Hilfe unterstützt diese Sorge füreinander, kehrt als Fürsorge, Sorge für sich selbst. Man findet Ressourcen in sich selbst, um weiter anderen Frauen zu helfen. Und das ist so ein wichtiger Kreis, den man in diesen Texten findet. Und diese Geschichte, als ich meinen Text geschrieben habe, finde ich immer noch wieder weitere Bestätigungen, dass diese fürsorgliche, dass diese Strategien der Schwesterlichkeit und Sorge umeinander weiter in den Gefängnissen und Strafkolonien entwickelt werden. Und eine von Aussagen ist von Daria Vanasiva, die auch 2 Jahre im Gefängnis, in der Strafkolonie und Gefängnis verbracht hat. Sie ist Feministin, sie wurde als Feministin festgenommen in Belarus. Und sie beschreibt, wie die Frauen einander unterstützen in der Strafkolonie. In ein Zitat: Ich habe mich nicht persönlich mit Mila Tschechina unterhalten, aber sie kam immer zu uns in den Kreis, wenn Oksana Zajetska in der Pause zwischen Mittagessen und Fabrikarbeit Vorträge über zeitgenössische Kunst hielt. Mila war immer gut gelaunt. Oksana erzählte sehr interessant und mit anschaulichen Beispielen, wenn sie erklärte, warum sich ein Plex an der Wand von zeitgenössischen Kunst unterscheidet, hatte man das Gefühl, nicht im Gefängnis zu sein. Katja Bachwalowa brachte uns Spanisch bei und wenn wir anfingen zu jammern, sagte Ina Slavnikova, also kommt schon, was ist denn los? Ich erinnere mich an jedes einzelne unserer Mädchen.
Alle diese Treffen, auch die ganz kleinen, sind verboten. Die Frauen riskierten weitere Strafen. Aber es war denen sehr wichtig, ja, diese Art von fragiler Widerstand. Es gab ihnen Kraft und ein anderes Selbstbild. Dieser scheinbar unpolitische Zusammenhalt und Widerstand ist eigentlich hochpolitisch und ein Beweis dafür ist, dass selbst in den Kolonien haben Frauen bei dem Anfang des Krieges gegen die Ukraine einen politischen Widerstand geleistet.
Und in meinem Artikel für das Buch über die weibliche politische Gefangene erwähne ich auch einen Hungerstreik, die in Jodina Gefängnis die Frauen am 24. Februar 2022 organisiert haben und ich zitiere, als der Krieg begann, trat unsere gesamte Etage in einen stillen Hungerstreik, so groß war unsere Solidarität mit der Ukraine. Wir waren alle gegen diesen Krieg und hatten große Angst. Das Personal wurde sehr nervös und fragte, warum wir denn nicht essen. Am 24. Februar 2022 gingen die Mädels aus den anderen Zellen im Hof spazieren. Dort wurde das Lied der Heilige Krieg gespielt, was sie sehr verängstigte. Sie fingen an, die Wachleute zu fragen, was denn los sei, mit dem wir denn im Krieg seien. Lange wurden sie im Ungewissen gelassen, was sie total traumatisierte. Niemand sprach es aus, aber allen war klar, dass da etwas in Dusche war. Ende des Zitats.
Das Leitmotiv des emotionalen Lebens der Menschen unter diesen Bedingungen in dem Land, sich zu verstecken, nicht Teil des Systems zu werden, sich nicht zu entmenschlichen. Eine anonyme 55-jährige Belarusin hat geschrieben, ihre Überlebensstrategie unter den brutalen Bedingungen der anhaltenden politischen Verfolgung in dem Land ist jeden Tag ein Straftat. Straftat in unserem Verständnis, erklärt sie, ist was Gutes, jemandem helfen, ein paar Cent spenden, etwas schreiben oder weitergeben. Auch bei den Protesten gab es persönliche Solidarität füreinander, im Sinne, einander immer im Auge zu halten, helfen, warnen, unterstützen, fragen. Es kam eine Frage aus dem Publikum: Wieso geht es immer bei euch um 2020?
Es ist auch aufgefallen, und ich habe mich gefragt, ob sozusagen das, was du beschreibst, ist ja wie ein Ausbilden eigentlich eines anderen Selbstverhältnisses und auch ein anderes Verhältnis zu anderen. Ja? Also eben mit diesem Fürsorglichen, diesem Relationalen, was du sehr stark machst, diesem Verletzbaren, Durchlässigen. Und so wie du es dargestellt hast, in den Zitaten, wie das rüberkam, hatte ich den Eindruck, als wäre 2020 wie der Moment, der als Rückbezug extrem wichtig ist, damit sich diese Praxen überhaupt entwickeln konnten. Also dass jetzt in dieser anderen Situation darauf zurückgegriffen werden kann, um das in der Gegenwart zu leben. Aber es gibt etwas, was sozusagen verbindend in der Geschichte mitläuft. Und darüber ist dieser Rückbezug immer so wichtig. Aber es ist nur eine These, quasi wie so eine Schicht, die alle mittragen und auf die immer verwiesen werden kann, um diese Verbindung wieder zu aktualisieren.
Mhm. Vielleicht ist es wichtig auch als ein Punkt, wo man Energie findet, weil das war Aufbruch und zuerst war es sehr beeindruckend und irgendwie, das war ein wichtiges Ereignis. Jetzt ist es sehr schwer für alle, auch in der Diaspora, irgendwie in der Welt ist auch die Situation irgendwie nicht so optimistisch. Und für die Menschen bleibt immer noch so dieser Aufbruch so ein Punkt, wo man, mit welchem man die Hoffnung verbindet, sozusagen. Wir waren zusammen, so viele Menschen auf der Straße, und wir warten bis zum Moment, wie es möglich wird, irgendwie wieder. Jetzt, zuerst gab es diese Idee, dass wir auf den Moment warten, sehr stark, jetzt schon nicht so stark, aber irgendwie doch die Verbindung mit dem Ereignis. Wahrscheinlich.
Mhm. Hanna? Olga, vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr eindrücklichen und interessanten Vortrag. Ich fand es total beeindruckend, jetzt an so ganz konkreten Beispielen wirklich zu sehen, wie so ganz oft entpolitisierte Praktiken, also Care und auch Self-Care, das fand ich sehr beeindruckend auch in dieser Praxis, auch das sich Schminkens, also dass diese Form, die häufig eben als so unpolitisch eigentlich auch wahrgenommen und besprochen werden, hier so ganz explizit eben politisch eingesetzt werden, im Widerstand und im Protest. Was mich interessieren würde, ist, warum war das eigentlich, also welche Gründe gibt es, dass das 2020 ein so spezifisch weiblicher oder eben auch feministischer Protest war? Du sagtest jetzt auch, dass es eigentlich so in dieser Form eine feministische oder queer-feministische Bewegung so auch vor 2020 nicht gab. Kann man da Gründe benennen, die dafür ausschlaggebend waren, dass es diese Form des Protests war, die auch so sichtbar wurde?
Meine Idee ist, dass es gab so viele dieser Muster. Nur das Vereinigte Frauenteam, das war so sichtbar und wichtig. Und ich denke immer noch, dass diese Muster, die Frauen vorgeschlagen haben, sehr wichtig gewesen sind. Das ist die andere Art der Verbindung. Diese Aufmerksamkeit, sie erlaubt eigentlich, Tausende von Menschen auf die Straße zu bringen, wenn Menschen so aufmerksam miteinander sind, sie unterstützen einander, niemand bleibt alleine. Und das war diese wirklich, das haben vor allem Frauen und ihre Menschen irgendwie gezeigt während der Proteste. Und ich denke, teilweise hat Lukaschenko das provoziert, weil er hat gesagt, niemand wird Frauen unterstützen, und dann hat Er erlaubte, dass Susanne Skanowski sich kandidiert, teilweise das alles als Patriarchat gezeigt und dachte, dass die Gesellschaft auch so wie er ist. Und ich denke, die Menschen haben sich auf verschiedene Weise von Lukaschenko distanziert und auch auf diese Weise. dass sie auch Frauen unterstützen können, warum nicht? Und natürlich, die Rolle hat gespielt, dass viele Männer, die sich als Leader vorgestellt haben, festgenommen wurden. Aber ich habe in deren Meinung, die Frauen konnten zu Hause, weiter zu Hause bleiben, aber sie hatten diese Ressourcen. Und ich denke, das ist sehr wichtig für uns, dass wir wirklich viel im öffentlichen Raum, überall machen können, aber es gibt so viele Hindernisse. Und ich denke, dass für jede Gesellschaft, dass die Frauen noch zusätzliche Hindernisse überwinden sollen, um für die ganze Gesellschaft, nicht nur für sich selbst zu kämpfen. Und deswegen sollen wir gegen Patriarchat und männlichen Staat kämpfen, weil das ist in den Interessen von allen, nicht nur von Frauen und queeren Menschen.
Ich weiß, dass es wahrscheinlich sehr schwierig ist, irgendwelche Statistik aus Lukaschenkos Belarus zu bekommen. Aber tatsächlich interessant ist, die Leute, die da leben einfach, nicht unbedingt Aktivisten, wie solidarisch sind sie, die wahrscheinlich das nicht unterstützen, aber Angst haben. Und vor allem ist das, wie gefährlich das ist, anders zu denken. Denunzieren Menschen sich gegenseitig da auch? Gibt es auch sowas wie einen großen Teil der Gesellschaft, die doch ein Teil von System wird?
Ja, ja, das ist natürlich eine gute Frage und ich höre immer widersprüchliche Sachen. Von Aktivisten höre ich, es hat sich nichts verändert, wir sind irgendwie gegen und um sind die Menschen, die dagegen sind, aber wir haben auch genug Berichte, dass die Menschen dem Regime, Vertreterin von Regime telefonieren und sagen, ja, die Aktivisten wollen neben uns. Das heißt, es gibt verschiedene Strategien in der Gesellschaft und Propaganda ist viel, viel stärker staatliche offizielle Propaganda geworden und sie hat den Einfluss natürlich auf die Menschen. Und, aber es gibt immer wieder diese Aussagen und ich bin irgendwie begeistert, wenn Nicole Stock auch im Gefängnis beschreibt, dass er sieht zum Beispiel, dass Solidarität, heute habe ich wieder einen Bericht gelesen, dass Solidarität mit der Ukraine, auch im Gefängnis in der Kolonie, so wichtig für mich, nur für die politischen Gefangenen, für alle Gefangenen spielt. Das heißt, jetzt irgendwie auf anderem Niveau versuchen die Menschen zu vereinen, aber es ist schwer natürlich zu schätzen. Und ich höre und lese die politischen Wissenschaftler und Soziologen, die versuchen das zu messen. Und sie sagen, dass die Menschen unabhängige Medien lesen, dass Auditorien, das Publikum nicht viel weniger geworden sind, obwohl das ist sehr gefährlich, aber die Menschen lesen diese nichtstaatlichen Medien aus der Diaspora. Das bedeutet zum Beispiel, das ist ein Zeichen, dass die Menschen, wenn sie nicht auf die Straße gehen, aber sie versuchen zu verstehen, was am anderen passiert. Ja. Diese Medien zu lesen ist auch Widerstand, weil das gefährlich ist.
Vielen Dank, liebe Olga.
Ihr habt Reportage und Ausschnitte von der Veranstaltung von Amica Freiburg gehört, Solidarität und Care im autoritären Belarus. Mit Vortrag von Olga Sparaga, Moderation Andrea Zimmermann. Das Lied, das ihr gehört habt, ist Hymn Magutne Bozhe, gesungen von protestierenden Frauen 2022. Ihr hört gleich darauf, damit ihr auch ein bisschen das Gefühl von dieser 2022 bekommt, die Reportage von einer ukrainischen internationalen Sendung Freedom Live über diese Protesten und danach am Ende singt ukrainische Sängerin Christina Solovyi ein Lied, das auch in Belarus damals gesungen wurde und jetzt wahrscheinlich auch, weil es geht darum, mit jemandem, den du liebst, getrennt zu sein. Und ja, aus verschiedenen Gründen sind viele Frauen in der Ukraine und in Belarus von Liebenden getrennt. Damit verabschieden wir uns für heute und Slava Ukraini, Maidan war wirklich nicht umsonst.
Ayman retreated before the women's protest. A grand parade of women's peacekeeping forces took place in Minsk. Local media counted more than 15,000 participants. Solidarity marches also took place in Grodno, Brest, Vitebsk and other cities. More about the 21st day of protests in Belarus, Nikolai Starkov.
With flowers, white, red, white, unofficial flags of Belarus and the same umbrellas, a column of several thousand women marched through the center of Minsk. ...73-year-old activist Nina Boganskaya joined the procession. The column greeted her with applause. The Belarusian is alive. Belarus is alive. The first police van arrived just a few minutes after the start of the march. On Independence Avenue, security forces' equipment blocked the column's path. The protesters changed their route.
Freedom of assembly, rallies, street marches, demonstrations, dietitianism. The
security forces have not touched women yet. Instead, they are trying to detain random passersby. Opposition representative Maria Kolesnikova is also going to the colony. By this point, there are already at least 10,000 participants. We
are doing this very importantly, and it will help us win. What are your feelings about us? Absolute happiness and a sense of solidarity with all women in Belarus. This is wonderful.
Meanwhile, opposition leader Svetlana Tikhanovskaya said that she sees Russia as a mediator in the negotiation process with President Alexander Lukashenko. Earlier, Putin said that Russian security forces are ready to come to Lukashenko's aid if the peaceful protest on the streets turns into riots.
Як тобі сказати, без тебе не можу спати, і місяць по кімнаті розкинувся ти. Очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною.
Так важко.